Das ist so, dass wir eine sehr bizarre Situation in Deutschland haben. Mhm. Das heißt, wir produzieren nicht genug Wein für den eigenen Bedarf. Also wenn du nach Frankreich gehst, 98,5% des Weines, den die Franzosen trinken, ist französisch. Die Griechen trinken griechischen Wein, die Italiener italienischen. In Deutschland ist es anders. Wir haben eben zu wenig. Und deshalb sind wir tatsächlich der größte Weinimporteur der Welt. Kein anderes Land importiert mehr Wein als wir. Und die Konkurrenzsituation für die Betriebe ist enorm.
Kork und Schraube. Der RZ Wein Podcast mit Christine Bäder und René Hart.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Jetzt ist es endlich soweit. Die erste Folge der ersten Staffel des Wein Podcasts der Rheinzeitung. Am Mikrofon die Gastgeber Christine Bäder. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Und ich, René Hart. Und heute haben wir ein gutes Thema, ein spannendes Thema. Es geht um Werbung und Kommunikation. Wir haben dazu einen Gast vom Deutschen Weininstitut eingeladen.
Und der ein oder andere Hörer wird sich jetzt mit Sicherheit fragen, Deutsches Weininstitut, was hat es denn damit auf sich? Da helfen wir gerne weiter. Das Deutsche Weininstitut sitzt im rheinhessischen Bodenheim und viele, die die Wahl der Deutschen Weinkönigin schon mal gesehen haben, denen ist das vielleicht schon mal aufgefallen. Da fällt nämlich ziemlich oft die Abkürzung DWI.
Genau, denn das DWI richtet nämlich jedes Jahr die Wahl im Saalbau in Neustadt an der Weinstraße aus. Bis 2025 hieß es Wahl der Deutschen Weinkönigin. Im letzten Jahr kandidierten aber auch zwei Herren und seitdem heißt es jetzt Wahl der Deutschen Weinmajestät.
Das ist zwar ein ziemlich großes Event und auch immer sehr aufwendig und auch sehr populär inzwischen, aber das ist natürlich nur ein Bruchteil der Aufgaben, die das Deutsche Weininstitut übernimmt, denn eigentlich ist es die zentrale Marketing- und Kommunikationsorganisation des deutschen Weinbaus oder der deutschen Weinwirtschaft.
Ja.
Und fördert das Image und den Absatz der 13 deutschen Weinbauregionen sowohl in Deutschland, aber auch eben auch im Ausland.
Genau, und wenn man ein bisschen detaillierter schaut, dann sind das unter anderem noch Kampagnen, Schulungen von Fachpersonal, PR-Maßnahmen und die Teilnahme an ausgewählten Messen im Ausland.
Wichtig ist dabei, dass das DWI natürlich jetzt nicht einzelne Betriebe fördert, sondern quasi die Weinwirtschaft als Ganzes. Dazu gehört also auch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, das ist einer der Schwerpunkte. Dann werden natürlich Daten, Fakten, Statistiken gesammelt und auch geliefert für zum Beispiel die Presse oder auch Bildmaterial. Alles natürlich, um den deutschen Wein einfach gut zu präsentieren und auch zu zeigen, wo die Stärken liegen. Es gibt auch natürlich Hilfsmittel für die Winzer selber, die da Werbemittel kaufen können und da unterstützt werden auch nochmal von der Seite.
Auch das berühmte Aromarad, aber das können wir vielleicht auch nochmal erklären.
Und die schönen Tischdecken immer.
Ach ja, okay. Ja, und finanziert wird die GmbH durch den Deutschen Weinfonds, abgekürzt DWF, unter der Aufsicht des Bundesministeriums für Landwirtschaft und Ernährung. Und dazu haben wir aber gleich noch mehr Details.
Genau, nämlich dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, den Steffen Schindler. Herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Du bist seit einigen oder seit ziemlich langen, schon Jahrzehnten Abteilungsleiter Marketing beim DWI, Deutschen Weininstitut.
Ja, und herzlich willkommen.
Wir freuen uns, dass,
schön,
du, da
dass
bist.
Du da bist.
Genau. Ja, danke, freue mich auch.
Also wir duzen uns, in der Weinwelt wird sich immer geduzt und wir kennen uns auch schon ein bisschen länger. Und ich finde das auch immer sehr angenehm, gerade wenn es um so ein schönes Genussthema geht. Ja, Steffen, du bist schon lange beim DWI. Erzähl uns doch mal, wie es dazu kam und vielleicht sagst du uns auch noch etwas zu deiner Vita. Die ist ja jetzt nicht so die typische Weinkarriere. Ich sag's mal so, in den 90er Jahren konnte man schon mit als Quereinsteiger auch tolle Karrieren machen. Du bist das beste Beispiel. Das klingt jetzt ziemlich alt für uns, aber wir können uns gut dran erinnern. Wie kam es denn? Was hast du vorher?
Ehrlich gesagt, relativ viel Zufall war dabei. Es war also so, dass ich ich komme also aus der Pfalz erstmal, bin also gegenüber von einem Weinberg aufgewachsen, aber in der Familie hatten wir leider keine Weinberge. Bin aber schon als Schüler dann immer in die Weinlese, also die Trauben kannte ich schon sehr gut. Wein hatte ich überhaupt kein Wissen und es war so, dass ich Sprachen studiert habe, Englisch und Französisch, unter anderem in Schottland, in England, in Frankreich und in Deutschland. Und am Ende des Studiums wusste ich, ich möchte kein Lehrer werden. Dann habe ich das Studium beendet, meine Frau war schwanger, also musste also dann ein Job her und zwar so schnell wie es geht.
Okay.
Und ich hatte im Studium ungefähr 25 verschiedene Jobs. Und einer davon war für eine Weinzeitschrift, die es damals gab. Und für die musste ich ab und zu zum Deutschen Weininstitut Bücher abliefern oder irgendwas abholen. Und ich weiß noch, da hing eine Weltkarte im Eingangsbereich in Mainz. Und das habe ich gesehen und dachte, das ist doch spannend. Die Leute, die brauchen doch Leute, die Sprachen können.
und habe mich dann da beworben und hatte kein, also fürs Marketing, für das Weinmarketing. Ich hatte keine Ahnung von Wein, hatte keine Ahnung von Marketing, außer dass ich einer meiner vielen Jobs war auch bei einer Firma, wo ich mit Marketing gearbeitet habe, eben nur als Aushilfe. Und habe mich beworben und dann haben wohl die damaligen Geschäftsführer bei dieser Weinzeitschrift sich über mich informiert und haben dann Gutes gehört, habe ich gehört. Und dann hatte ich zwei Vorstellungsgespräche, eine vor der Geburt unseres ersten Kindes und das zweite dann nach der Geburt unseres ersten Kindes. Und dann hatte ich innerhalb von einer Woche ein Kind und einen festen Job.
Alles gut, alles mein gut Leben, gelaufen.
Ja, mein Leben alles richtig
sehr,
gemacht.
Ja, sehr über den Haufen geworfen. Wirklich, das war schon extremst, weil ich dann auch, wie gesagt, im Auslandsmarketing gearbeitet habe und dann in den ersten Monaten eine Messe nach der anderen im Ausland zu organisieren hatte. Dann das kleine Kind zu Hause, meine Frau war krank und so weiter. Also man, wenn man zurückblickt, denkt man, wie hat man das geschafft? Aber der Mensch kann so vieles schaffen, wenn er muss.
Man muss dann halt ein bisschen weniger schlafen und dann funktioniert das. Ja, genau. Ja, klingt total spannend, auch schon, wie du da reingekommen bist. Wie sieht's denn so heute aus deiner Arbeit? Was hast du für ein Team? Was macht ihr? Welche Länder beackert ihr heute? Hat sich da jetzt gerade in jüngster Zeit auch was geändert, dass man die Schwerpunkte, den Fokus ein bisschen anders legt?
Also es ist so, dass wir beim Deutschen Weininstitut ungefähr die Hälfte von unseren Ausgaben im Ausland tätigen und ungefähr die Hälfte im Inland. Und also ich bin seit 32 Jahren dabei und wir hatten damals, als ich begann, 19 Auslandsbüros. Ich hatte also zum Beispiel auch, war zuständig für Brasilien und Mexiko und hatte für beide Länder jeweils ein Budget von 10.000 D-Mark im Jahr. Also ich konnte unfassbar viel machen, ne, für 130 Millionen Brasilianer mit meinen 10.000 D-Mark. Also es war ehrlich gesagt eher ein Witz, diese Splittung auf so viele Märkte. Heute sind wir bei 11. Das heißt, das Budget ist leider noch das gleiche wie damals. Wir haben also keine Erhöhung der Budgets und inflationsbedingt können wir uns heute gefühlt noch die Hälfte von dem leisten, was wir uns zu Beginn der 90er leisten konnten. Die Konsequenz ist eben dann auch, dass wir im Inland viele Sachen nicht mehr machen können, die wir früher gemacht haben. Zum Beispiel gibt es keine Werbung für deutsche Weine. Keiner der Zuhörer hat jemals Werbung gesehen in Printmedien oder im Fernsehen oder Radio gehört zu deutschen Wein.
Also das ist wirklich dem Budget geschuldet und nicht mehr, dass das gar nicht mehr so gerne gesehen wird mit der Werbung.
Ich würde das sofort machen, wenn wir das Budget hätten. Okay. Aber es ist ganz einfach, oder auch im Internet zu werben, aber wir haben einfach das Budget nicht mehr. Und im Ausland hat es dazu geführt, dass wir viele Büros geschlossen haben und sehr schweren Herzens. Wir haben also Büros geschlossen, wie in Kanada zum Beispiel, in Dänemark und Belgien, wo wir über 30 Jahre lang im Markt waren, wo wir sehr viel bewirkt haben, sehr viele Kontakte aufgebaut haben. Und das ist eben dann über Nacht praktisch zusammengebrochen, weil einfach wir dann die schwere Entscheidung treffen mussten. Wir müssen jetzt Büros schließen. Und Gott sei Dank haben wir einen Beirat von Marketing-Experten, also Weinmarketing-Leuten, die diese Entscheidung getroffen haben. Wir selbst hätten extreme Probleme gehabt, das zu entscheiden. Und jetzt sind wir also bei 11 Auslandsmärkten. Und wenn sich die Budgets nicht ändern, und so sieht es im Moment nicht aus, dann kann ich mir vorstellen, dass das auch so weitergeht mit einer stärkeren, noch stärkeren Konzentration, weil man einfach ein gewisses Budget braucht, um überhaupt eine Sichtbarkeit zu haben im Markt. Also mit 10.000 Euro kann ich das vergessen. Wenn man das Marktumfeld sieht, mit wie viel Geld andere Getränke auftreten können, wie viel Budgets große Marken auftreten können oder auch die unsere Mitbewerber aus Frankreich, Italien, Kalifornien und so weiter, da sind wir schon ein bisschen neidisch auf die Budgets, die es dort gibt. Und deshalb haben wir eben diese starke Konzentration.
Und auf welche Länder konzentriert ihr euch jetzt aktuell?
Ja, also wir haben jetzt Büros im Moment in fast allen wichtigsten Auslandsmärkten. Das heißt USA, UK, die Niederlande, die Schweiz, Belgien nicht mehr, Tschechien, Polen, dann Norwegen, Finnland, Schweden, Japan und China.
Okay.
Das sind die 11.
Und das sind auch wirklich dann Zielmärkte für deutschen Wein, wo das Interesse dann auch entsprechend.
Ja, wir haben, man muss so ein bisschen immer sehen, ne, was so die Strategie ist. Ist die Strategie, wir gucken, dass wir die Märkte, in denen wir stark sind, wo wir unsere meisten Weine verkaufen, halten oder sogar ausbauen? Oder ist es eher die Aufgabe des Gemeinschaftsmarketings, neue Märkte zu erschließen? Was natürlich sehr spannend ist, was auch der einzelne Betrieb eigentlich kaum leisten kann. Ja, weil wenn ich jetzt sage, Brasilien oder Vietnam ist interessant in der Zukunft, dann sagt der einzelne Betrieb, ja, aber da gibt es ja jetzt im Moment noch kein großes Geschäft zu machen. Also wäre das eigentlich eine gute Aufgabe fürs Gemeinschaftsmarketing. Aber in Zeiten von begrenzten Budgets muss man eben Entscheidungen treffen. Und die war bisher immer so, dass wir gesagt haben, lass uns gucken, dass wir in den bestehenden Märkten stark bleiben oder sogar noch dazugewinnen. Haben das Problem aber international, dass alle Weinmärkte schrumpfen. Also fast allen Ländern der Welt wird weniger Wein getrunken. also in den traditionellen Weintrinkerländern. Das heißt, es ist ein reiner Verdrängungswettbewerb. Das heißt, wenn ich mehr deutsche Weine verkaufen will, muss ein anderer weniger verkaufen. Und dann gibt es andere Märkte, wie schon erwähnt, Brasilien, Vietnam, also in Südostasien, Lateinamerika, Afrika, wo der Weinkonsum zunimmt, aber auf einem sehr geringen Niveau zunimmt. Ja, da gibt es Chancen, aber das ist alles sehr langfristig. Und das sind so Grundsatzentscheidungen. Und egal, wie man es nimmt, es tut immer weh irgendwo.
Ja, klar, weil man, wenn man sich entscheiden muss. Ja. Budget, gutes Stichwort. Mhm. Das DWI finanziert sich ja aus Abgaben über den Deutschen Weinfonds. Mhm. Wie läuft denn das konkret? Erklären Sie doch mal den Hörerinnen und Hörern, wie kommt ihr ans Geld?
Ja, also die unsere Beitragszahler, die lieben das natürlich. Das heißt, jeder, der in Deutschland Wein anbaut, muss an uns zahlen. Ob er das jetzt möchte oder nicht, das ist einfach vom Gesetz vorgeschrieben.
Also jeder Produzent?
Jeder Produzent und zwar 67 Euro pro Hektar pro Jahr. Und das ist, wie gesagt, seit 1994, seit ich beim DWI angefangen habe, unverändert. Und dann gibt es noch eine, das ist die Flächenabgabe und es gibt eine Handelsabgabe. Das heißt, in dem Moment, wo du nicht direkt zum Endverbraucher deinen Wein verkaufst, musst du auch noch eine kleine Abgabe zahlen. Das sind ungefähr ein halber Cent pro Flasche. Also wenn du in den Export gehst, wenn du in die Gastronomie verkaufst, in den Lebensmittelhandel, dann fällt das dann noch zusätzlich an. Und das gibt dann insgesamt so ein Budget von ungefähr 10, 11 Millionen Euro. Und dazu kommen dann auch unsere Einnahmen. Wir dienen auch Geld. Wir verkaufen Werbemittel, diese schönen Tischdecken zum Beispiel mit den Rebsorten drauf. Und wir schulen fast 4000 Menschen im Jahr nur in Deutschland aus dem Handel, der Gastronomie zum Thema deutsche Weine. Die müssen das auch bezahlen. Und dann versuchen wir auch immer noch an Mittel zu kommen von der EU oder vom Bund. Und da kommt dann auch noch mal was rein.
Die sind aber projektbezogen.
Die sind projektbezogen.
Also ihr geht dann hin und sagt, wir hätten da eine tolle Idee. Und die EU sagt, oh ja, das ist ein gutes Thema.
Ja, die EU sagt eher, nee, das ist ein schlechtes Thema. Also das ist nicht so einfach, da ranzukommen. Ja. Es ist also ein gutes Beispiel. Es gibt Programme von der EU für die Vermarktung von europäischen Wein außerhalb der EU. Und je mehr Länder sich daran beteiligen, desto höher ist die Chance, dass du dann dein Programm akzeptiert wirst. Du bewirbst dich dann praktisch mit einem großen Vorschlag. Und wir haben jetzt 6 Jahre lang ein gemeinsames Programm in den USA gehabt, mit Bordeaux zusammen, und haben dort unsere Weine gemeinsam in den USA promotet. Und das hat die EU dann bezuschusst.
Ja, okay. Dann wissen wir da auch schon mal Bescheid.
Sehr spannend auch, wie sowas dann auch sehr einfach aufwendig funktioniert und sehr aufwendig. Da wird wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Zeit dann dafür verbraucht.
Sehr viel Bürokratie, ja. Das ist auch richtig so, es sind Steuergelder, aber es ist wahnsinnig aufwendig. Ja. Und du schreibst dann, du beantragst das dann und du hast keine Ahnung, ob das dann am Ende akzeptiert wird und die Arbeit dann umsonst war.
Das bedeutet ja, wenn ihr dann diese Gelder habt, müsst ihr die ja natürlich auch entsprechend dann sinnvoll und auch effektiv ausgeben. Welche aktuellen Kampagnen habt ihr denn da so gerade laufen? Ich weiß, ihr ladet oft Journalisten aus dem Ausland ein, aber ihr geht ja auch raus ins Ausland. Also wie sieht das denn da so gerade aus?
Also wenn wir beim Ausland bleiben, ist es so, dass wir also in diesen 11 Ländern Büros haben, die das ganze Jahr über Ansprechpartner sind. Einmal für die Fachleute im Markt, also für schwedische Journalisten, schwedische Sommeliers, Händler und so weiter. Und auch Ansprechpartner sind für unsere deutschen Betriebe. Das heißt, wenn jetzt ein Betrieb von der Mosel oder von der Nahe Fragen hat zum finnischen Weinmarkt oder zum japanischen, kann er jederzeit unsere Agentur anfragen und kriegt dann in der Regel auch geholfen. Das ist die Basis. Dann versuchen wir den Betrieben eine Plattform zu bieten, wo sie ihre Produkte präsentieren können. Das heißt, wir gehen auf internationale Messen, Getränkemessen oder Weinfachmessen oder machen sogar eigene Veranstaltungen. Also die schönste, fand ich, die wir gemacht haben, war zum Beispiel in Holland. Da waren wir im Ajax Amsterdam Stadion jedes Jahr.
Oh.
Ja, mit bis zu 60 Betrieben. Der Rasen durfte nicht betreten werden, aber ja, das war wirklich heilig. Ja, wirklich so. Aber wir im Hintertorbereich standen dann Tische und da konnten dann die Winzerinnen und Winzer einen Tag lang ihre Weine präsentieren. Wir hatten dann so 500, 600 Fachleute. War super von der Anbindung her, mit Verkehr und so weiter. Wir hatten Platz ohne Ende. Wir haben dann immer 2 große Seminare gemacht in den Räumlichkeiten des Stadions für 120 Leute. Und das sind so Dinge, die wir dann versuchen, damit die Betriebe entweder den Markt pflegen können, weil sie schon im Markt sind, oder eben einen Markteintritt finden können. Und das machen wir weltweit.
Ja.
Und dann, wir waren gleich fertig. Dann machen wir noch diese Pressereisen. Das heißt, wir laden, aber nicht nur Presse, wir laden Medien, Influencer, Weinhändler natürlich, Sommeliers nach Deutschland ein, zu reisen. Früher waren das 40 im Jahr. Also wir waren wie eine wie ein Reisebüro. Mittlerweile aus Budgetgründen haben wir noch ungefähr 15 und bringen die dann nach Deutschland und die zeigen denen dann eben die Anbaugebiete. Und dann machen wir Broschüren, Webseiten in den verschiedenen Sprachen, Social-Media-Kanäle in den verschiedenen Sprachen. Also das ist die ganze Bandbreite, was wir in Deutschland machen, machen wir auch im Ausland. Außer der Wahl der Deutschen Weinmajestät. Die machen wir nur im Inland.
Macht ja auch Sinn.
Ja, internationale deutsche Weinmajestät wäre auch mal
ein Thema. Ja, es wäre so.
Idee, ja.
Mit Samba. So ein Wettbewerb wäre schon cool. Ja. Und da gäbe es auch viele, die sich garantiert bewerben.
Ja, ja, klar. Stichwort nochmal, Kampagnen. Wir wissen ja, dass ungefähr wir in Deutschland nur 50% des Bedarfs produzieren, den wir eigentlich im Inland brauchen. Ja. An Weinkonsum. Habt ihr da Ideen jetzt auch? Weil wenn man die inländische Belebung hätte, wäre ja nachhaltig gut für die eigene Volkswirtschaft.
Ja, so. Also es, ja, du hast recht. Es ist so, dass wir eine sehr bizarre Situation in Deutschland haben. Das heißt, wir produzieren nicht genug Wein für den eigenen Bedarf. Ne? Also wenn du nach Frankreich gehst, 98,5% des Weines, den die Franzosen trinken, ist französisch. Ne? Die Griechen trinken griechischen Wein, die Italiener italienischen. In Deutschland ist es anders. Wir haben eben zu wenig. Und deshalb sind wir tatsächlich der größte Weinimporteur der Welt. Kein anderes Land importiert mehr Wein als wir. Und die Konkurrenzsituation für die Betriebe ist enorm. Wir wollen trotzdem erstmal exportieren. Das ist ganz wichtig. Einmal fürs Image deutscher Weine, dass wir eben weltweit erfolgreich sind. Also man muss auch die Auswärtsspiele gewinnen, nicht nur die Heimspiele.
Ganz klar.
Das hat, dieser Erfolg deutscher Wein im Ausland hat uns enorm geholfen, auch für das Standing von deutschen Wein im Inland. Und im Inland ist es so, dass wir ungefähr 90% unseres Weines im Inland absetzen können. Aber du hast recht. Eigentlich müsste es doch so sein, wenn man so viel Wein importiert, dass es kein Problem sein sollte, noch mehr deutschen Wein im Inland zu verkaufen. Es gibt ja auch eine Kampagne, die gerade läuft. Wir haben ja eine Krise im Weinbau, wo man kommuniziert, bitte trink doch eine Flasche mehr deutschen Wein statt italienischen oder kalifornischen im Jahr. Und dann gibt's auch keine Krise mehr. Aber der Deutsche ist sehr, sehr weltoffen. Das siehst du bei Autos, das siehst du beim Bier. Da sind wir auch, wir machen tolle Biere, wir haben tolle Autos und trotzdem kaufen die Leute ausländische. Und das Problem, was wir haben jetzt im Weinbau ist, A, die Leute sind sehr offen für ausländische Weine. Sie kennen die, weil sie im Urlaub waren, in Italien, Spanien. Man kauft sich so das Urlaubsgefühl ein.
Lifestyle das ist Lifestyle, das halt. Also, ne? Wir sagen
das
ja
hat
nicht,
damit zu tun.
Schenkt doch mal einen schönen deutschen Wintersekt ein und dann sagen wir immer, wollen wir mal ein Prosecco trinken?
Ja,
so,
genau. Ne?
Da fängst ja schon
genau,
an.
Genau, das sind so Sachen. Ne? Und das ist das Problem. Und das Zweite ist, im Moment gucken die Leute sehr stark aufs Geld. Und man kann eben in anderen Ländern zum Teil wesentlich günstiger Weine produzieren als bei uns. Und das ist das, was im Moment für uns schwierig ist, für unsere Betriebe. Wir haben also, der Weinimport ist gestiegen, weil einfach die importierten Weine zum Teil deutlich günstiger sind als deutsche Weine.
Ja, und viel über der LEH geht, also Lebensmitteleinzelhandel.
Genau.
Ich glaube, liegen wir richtig 60%?
Ja, noch mehr sogar.
So, ne? Noch
ja,
mehr? Ja, ja, ja. So. Und ihr wisst ja alle, wenn ihr im Supermarkt seid, wenn ihr euch die Produkte anguckt, für 2,99 oder teilweise noch günstiger, wenn wir mal Glas, Werbung, Verschluss, keine Ahnung, und rechnen das alles mal runter, dann weiß man, was der Inhalt
eigentlich
wert sein
kann.
So. Also brauchen wir ja nicht groß Mathematiker zu sein. Und da sollte man tatsächlich auch schon mal so ein bisschen gucken. Ja. Apropos LEH, ihr habt mit Lidl gerade eine neue Kampagne gemacht. Aus Liebe zum deutschen Wein. Finde ich ja ganz Heimatverbundenheit, ganz schön. Was ist denn da die Idee? Ja,
also wir arbeiten mit dem Handel insgesamt zusammen.
Ist klar.
Schon ganz lange mit Edeka, Globus, Rewe, Aldi, wie sie alle heißen.
Ja.
Und bei Lidl ist es tatsächlich so, dass Lidl auf uns zugekommen ist. Wir haben immer wieder Gespräche geführt. Und Lidl hat also von sich aus gesagt, wir möchten deutschen Wein stärker promoten. Das ist uns ein Anliegen. Und ob wir vom DWI bereit sind, da zusammenzuarbeiten, das ist natürlich, sind wir da bereit. Das ist einer der größten Weinvermarkter in Deutschland. Und haben also dann ein Programm entwickelt, wo es darum geht, dass Lidl neue Weine listen möchte aus Deutschland. Und zwar zu einem deutlich höheren Preis, als was jetzt normalerweise angeboten wird im Durchschnittspreis bei Lidl. Also deutlich teurer, also über 5 € die Flasche. Und zwar nicht nur national, das wird ja heißen, wenn ein deutscher Wein national gelistet ist, bei Lidl brauchst du sehr, sehr große Mengen, sondern es wird auch Listungen geben, die nur regional stattfinden, wo
super,
sogar kleinere Betriebe die Chance haben, bei Lidl stattzufinden, was natürlich großartig ist und der Preis, wie gesagt, stimmt. Das Besondere an der Promotion ist, dass wir das nicht finanziell unterstützen vom DWI. Also wenn wir eine Kampagne machen, ne, in einem, wenn du so die Flyer, die den Haushaltsflyer bekommst, ja, und da ist da Werbung drin für deutsche Weine oder eine Seite über deutsche Weine, dann bezahlen wir das. Mhm. Bei Lidl ist es tatsächlich so, dass wir gar nichts bezahlen. Das ist wirklich eine Kampagne, die von Lidl ausging. Und das ist natürlich ein Traum, wenn so einer der bedeutendsten Vermarkter auf dich zukommt und sagt, hier, wir möchten was tun für den deutschen Wein.
Für die Inlandsbelebung.
Für etwas. Die Inlandsbelebung. Und das Einzige, was wir beisteuern, in Anführungsstrichen, das Einzige ist die ganze Organisation dahinter. Also wir haben das jetzt schon ausgeschrieben bei den Winzerinnen und Winzern. Wir kriegen gerade unfassbar viele Fragen aus ganz Deutschland von den Betrieben zu diesem Programm.
Aber das zeigt doch, dass es wirkt.
Ja, und wir haben auch Kritik bekommen, ne? Also gerade in Social Media wurde dann geschimpft, ne, auf Lidl. Das ist aber gang und gäbe, sobald du Discounter bist. Dieses Bashing kennt man ja, ne? Aber wir glauben, dass es wirklich, oder wir wissen, dass es wirklich eine super gute Sache ist. Und wir sind jetzt sehr gespannt, welche Betriebe am Ende dann da zum Zuge kommen.
Und gibt es so eine bestimmte Art Weine, die eben angefragt sind, die Lidl haben möchte?
Ja, da gibt es also das in der Ausschreibung, die habe ich jetzt nicht mehr im Kopf, habe ich schon vor längerer Zeit gelesen. Da wurde schon aufgeschrieben, was für wo die Preise liegen müssen, welche Mengen benutzt werden, welche Rebsorten man möchte, welche Anbaugebiete und so weiter. Das wurde dann von Lidl vorgegeben. Also wir vom DWI nehmen da auch keinen Einfluss. Wir haben wollen keinen Einfluss haben auf die Listungen. Das ist dann wirklich Sache zwischen Lidl und den Vermarktern. Da sind wir wirklich außen vor.
Aber schön mit den Kleinstmengen, finde ich halt, dass man jetzt sagt, es kommen nur Betriebe mit 10.000 Flaschen, sondern dass man sagt, also wenn der regional eine Besonderheit oder einen leckeren, dann kann der auch teilnehmen. Das finde ich super.
Das finde ich auch eine
richtig. Du warst ja am Anfang etwas kritisch.
Ich war etwas kritisch, ja schon. Wir heiß diskutiert darüber.
Wir beide können ganz wunderbar politisieren und sowas. Und heute Morgen hatten wir wirklich zwei Meinungen. Die Christine hat gesagt, ja, aber da gab es ja auch Winzer, die dann schon. Und das fand ich jetzt super, weil
gleich mir den Wind aus den Segeln genommen. Bevor ich fragen konnte.
Nee, aber wie gesagt, das ist, also so wie es jetzt aussieht, ne? Und wenn sich das bewahrheitet, wie wir das planen, und das ist alles seriös und alles gut, und es wird so werden, dann ist das wirklich für den deutschen Wein eine ganz tolle Geschichte. Und wir können nur hoffen, dass andere sich anschließen. Ja, wir sind natürlich offen, mit jedem zusammenzuarbeiten, in jedem Händler, und je größer, desto lieber natürlich.
Ja, du hast es ja schon mal angesprochen mit den Zahlen. Eine Flasche mehr trinken würde dem deutschen Weinbau richtig helfen.
Ja, enorm, ja.
Wie sieht's denn da aktuell aus mit den Zahlen? Wo liegt denn der Weinkonsum? Wo stehen wir denn da?
Ja, der Weinkonsum in Deutschland geht halt permanent zurück, seit einigen Jahren schon. Und das ist schon dramatisch. Und noch dramatischer ist, dass das kein deutsches Phänomen ist, sondern ein internationales Phänomen. Also jetzt gerade im letzten Jahr, wieder zum Jahr zuvor, ist der Konsum wieder um eine Flasche pro Person zurückgegangen. Und das ist natürlich bei 84 Millionen Menschen, auf die wird das umgerechnet, ob sie jetzt trinken oder nicht, statistisch wird das auf alle umgerechnet, ist das schon wirklich dramatisch, dieser Einbruch. Und das tut nicht nur uns weh, wir sehen auch ich sage immer, uns geht es ja schon nicht gut im Moment, dem Weinbau in Deutschland. Aber wenn man über die Grenzen schaut, ne, wenn man nach Frankreich schaut, denen geht es noch viel, viel schlechter.
Da sind also die Einbrüche ja auch viel dramatischer. Ne? Ja. So, die waren ja mal ganz weit vorne ganz mit oben. Ihrem jährlichen Konsum. Und ich glaube, die liegen inzwischen auch hinter uns, oder?
Kann das sein? Hinter uns noch nicht. Ne? Aber ich sehe das, meine Frau ist Französin. Und mein Schwiegervater, der hat jeden Mittag und jeden Abend sein Glas Wein oder zwei Gläser Wein getrunken. Das war also mittags vielleicht nur eines, aber das war wirklich Standard.
Wie alt ist er denn geworden?
Ne? Der ist in die 80er gekommen. Ne?
Ja, das ist ja auch immer so das Thema. Ich sage es jetzt mal provokativ. Wir werden alle sterben. aber wir brauchen uns nicht zu wundern. In den letzten Monaten oder im letzten Jahr, letzten zwei Jahre, was da alles auf uns zukam, es gab ja keine Woche, wo wir nicht in irgendeiner Veröffentlichung im Fernsehen gesehen haben, jeder Schluck tötet und wo wir nochmal so dramatisch gesehen haben. Und vielleicht ist das auch so ein bisschen, dass wir gegensteuern wollen und sagen, klar, Alkohol ist ein Nervengift und klar, es gibt Menschen, die nicht damit umgehen können. Und bei uns, bei mir und bei euch ist es sicherlich auch so, es ist ein Genussmittel und es ist ein Lebensstil und
Kultur.
Ein Kulturgut. Und wir trinken da jetzt jeden Tag und wir trinken bewusst und es gehört mit dazu. So, es ist also kein Lebensmittel, das finde ich auch immer falsch, die Ansage, sondern es ist ein Genussmittel. Und insofern muss man auch so mal hinter die Kulissen gucken und muss sagen, wer sind da die Protagonisten, die so. Und es ist auch immer so ein bisschen vorschreibend, finde ich.
Also, das ist ja bei uns so ausgeprägt. Aber ich denke, das ist, Das ist natürlich, das ist immer eine Frage der Menge, ganz klar. Ne? Also ich versuche in meinem Leben, ich versuche mich nicht zu kasteien permanent. Ne? Also wenn ich das machen würde, dann dürfte ich keinen Zucker mehr essen und kein Fett mehr essen und kein Salz. Heute stand wieder in der Zeitung, wie schlimm Salz ist und kein Alkohol und so weiter.
Und um 10 ins Bett gehen.
Und das ist alles, sind alles Dinge, das ist alles richtig, aber ich finde immer, das Maß ist alles entscheidend. Ich finde so ein gesundes Mittelmaß bei allem, ehrlich gesagt, sie auch bei, nicht, wir treiben es auch mit der Hygiene und alles. Es wird ja alles so ins Extremste getrieben heutzutage. Ne? Also wenn man so auf den Boden fällt, um Gottes Willen, das, ne? Ja. Früher war das überhaupt kein Problem.
Dann hast du
abgewischt. Ja, hast du abgewischt.
Das ist ja immer so diese Diskussion mit Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja, genau, das heißt ja nicht, sowas, dass es danach giftig ist.
Das,
ne?
Ist ja über Nacht,
das ist
dann,
das Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, das liegt aber vielleicht auch so ein bisschen an der Eigenverantwortung. Wir sind ja auch eine andere, sag jetzt mal, Generation. Und ich will jetzt nicht sagen, meine Kinder sind da, also es ist immer so ein bisschen, was man mitbekommt und mit transportiert. Aber so Eigenverantwortung ist halt ein tolles Thema.
Ja, und so, also wirklich, das, wir sind, glaube ich, in der Lage, die meisten Menschen, glaube ich, sind in der Lage, das einzuschätzen. Aber das, es gibt halt immer so Themen, jetzt ist es halt Alkohol im Moment. Ich kann mich erinnern, vor ein paar Jahren, dann hieß es, Grillen ist tödlich. Da, wenn du grillst, um Gottes Willen, du kannst doch sowas nicht essen, ne? Redet heute kein Mensch mehr
dann
darüber.
Dann gab es diese Low-Fat und No-Carb.
Genau.
Und ach.
Na, also ich denke, dass ich hoffe, dass das sich alles wieder normalisiert, dass wir da wieder zurückkommen zu einfach einem gesunden, gesunden Verstand im Umgang mit Lebensmitteln und mit anderen Dingen eben auch.
Ja, alles klar. So, aber zurück zum Thema. Bundesministerium Landwirtschaft und Ernährung, das Land Rheinland-Pfalz. Und ihr habt ja tatsächlich nochmal in die Tasche gegriffen und habt gesagt, jeder eine Mille, 1 Million. 3 Millionen von 3 Partnern. Was habt ihr damit geplant? Das klingt ja erstmal schon auch stramm, oder? 3 Millionen?
Ja, das hört sich jetzt, ne? Hört sich viel an, ist aber ganz ehrlich gesagt, wenn du das nur einmal hast, dann kannst du damit was bewirken, aber eigentlich bräuchte man das permanent. Ich habe es ja schon beschrieben, unsere Budgetsituation, aber es ist jetzt tatsächlich so, aufgrund dieser Krise im Weinbau, die wir eben erleben, das ist Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat, hast du unterschlagen.
Entschuldigung.
Das ist ganz wichtig.
Ja, der,
Entschuldigung.
Der Herr Söder wird wahrscheinlich mir böse Briefe schicken, dass ich die Heimat unterschlagen.
Ja, also ist so, spielt beim Wein eine große Rolle, die Heimat oder die Herkunft. Also tatsächlich so, dass das Bundesministerium 1 Million Euro zur Verfügung gestellt hat und das Land Rheinland-Pfalz auch. Und wir werden das bündeln, oder wir bündeln das. Wir werden also das Ganze unter die ganze Kampagne und ein kommunikatives Dach stellen. Da wird also ein Begriff drüber stehen und werden damit dann in den nächsten Monaten in Deutschland, also alles konzentriert auf Deutschland, den deutschen Wein promoten. Wir haben dann, können dann mal ein bisschen.
Also
mehr,
tatsächlich, ne? Fokus Inland.
Ja, absolut, zu 100%.
Dann könnt ihr dann auch mal richtig Werbung machen.
Ja, nee, immer noch nicht. Das reicht einfach nicht. Das ist, weißt, wenn wir, ich sage immer, wenn man unser gesamtes Budget nimmt, ne, unser gesamtes Budget, könnte man damit 1/2 Minute Werbung beim Super Bowl machen. Dann wird das gesamte Budget vom DPI verbraten. Okay. Das ist die Werbesituation, in der wir leben. Ne? Wäre schön. Das heißt, wir werden, wir sind jetzt gerade dabei, das auszuschreiben. Es wird eine Agentur geben, die dann das Ganze bündelt und durchführen wird. Und die werden, und es wird verschiedene Agenturen geben, die uns Angebote machen. Und die, der Auftrag an die ist jetzt, möglichst kreative Vorschläge zu machen, was man damit tun kann. Das ist jetzt gerade in der Ausschreibung im Moment, das ist ein sehr großer Aufwand. Und wir haben natürlich auch Vorstellungen von unserer Seite und sind jetzt mal gespannt. Machen wenig Vorgaben, um zu sehen, was da kommt.
Ach so, ich dachte, ihr hättet dann auch so ein bisschen Zielgruppen,
dass
man
schon,
sagt, junge Menschen.
Ja, klar, aber das steht natürlich in der Ausschreibung schon drin. Ne? Wir werden uns also konzentrieren, geografisch schon mal, nicht auf die Anbaugebiete, da ist die Welt in Ordnung, sondern auf die Ballungszentren, da wo eben Meinung gemacht wird. Ja, da sitzen die Medien, da sitzt der Handel. Das heißt ganz konkret Köln, Düsseldorf, Ruhrgebiet, Hannover, Hamburg, Berlin, München und Leipzig, Dresden. Da wird sich das Ganze weitestgehend konzentrieren. Und Ziel ist einmal die nachwachsende Generation an Menschen, die sich für Wein interessieren, so ab 25 bis 35. Die wollen wir davon überzeugen, dass eben Wein kein Teufelswerk ist, was du so schön beschrieben hast vorhin, sondern dass es Teil eines modernen, urbanen Lifestyles sein sollte und kann. Und das Zweite, wir wollen Menschen ansprechen, die bereits Wein trinken, aber vielleicht italienischen oder kalifornischen oder chilenischen Wein. Und wollen denen sagen, hier probiert mal deutsche Weine, ihr wisst nicht, was ihr gerade hier versäumt. Und das sind so die 2 Hauptzielgruppen.
Das heißt, ihr müsst das dann schon auch auf die unterschiedlichen Städte zuschneiden, weil ich denke mal, in München habt ihr jetzt nicht so das Problem, Leute vom Wein trinken zu überzeugen, sondern eher
vom deutschen
bisschen
Wein.
Mehr deutschen Wein da.
Genau.
Während es wahrscheinlich in, keine Ahnung, Berlin oder in Hamburg, Hannover vielleicht ein bisschen anders aussieht, dass da auch überhaupt erstmal Wein als
gedacht
Produkt
wird.
Ja, genau.
Da trinkt man andere Getränke. Ne? Und genau da geht es darum zu sagen, hier, guck doch mal, Wein ist doch eine super Alternative für euch. Ne? Lass mal das Bier weg, lass mal die Spirituosen weg. In München ist tatsächlich so, dass viel Wein getrunken wird, aber noch nicht genug Deutscher. Da,
ist die Nähe zu Italien halt ausschlaggebend.
Aber München ist, glaube ich, sogar die Stadt mit dem höchsten Weinkonsum, oder?
Pinot Grigio-See.
Prosecco und Pinot Grigio, genau. Hans am Prosecco.
Aber da die Frage, sondern nochmal ein Statement. Uns geht es ja auch nicht nur um die Weine mit Alkohol, sondern wir haben ja einen Markt von entalkoholisierten Weinen. Ja. Es gibt ja Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben. Wir haben ja Zuwachsraten, wenn auch im zweistelligen Bereich, aber von der niedrigen Position aus. Also liebe Hörerinnen und Hörer, wir reden jetzt nicht nur von Weinen mit Alkohol, sondern wir haben auch mittlerweile tolle Alternativen, oder?
Ja, das ist top. Also erstmal, was ja keiner weiß, ist, dass diese Entalkoholisierung, das Verfahren wurde in Deutschland patentiert 1907. Seitdem gibt's das schon. Und das Unternehmen gibt's auch heute noch.
Ja, ich weiß.
Ne, im Rheingau. Das heißt, es kommt eher aus Deutschland und wir sind Technologieführer, was das Entalkoholisieren anbelangt. Das Problem ist, wenn du den Alkohol entziehst, verlierst du erstmal so 10-15% der Menge, klar. Deshalb ist muss er ein bisschen teurer sein. Aber es gehen auch Aromen verloren. Und die Methoden werden immer feiner.
Ja, mit Aromenrückgewinnung.
Mit der Rückgewinnung, ne? Die Aromen werden erst separiert, dann wird der Alkohol entzogen, dann kommen die Aromen wieder rein. Sehr, sehr aufwendig. Und das wird tatsächlich, du siehst von Jahr zu Jahr die Verbesserung. Und macht mittlerweile
energetisch
Spaß,
ist das ja schon der nackte Wahnsinn, was da passiert.
Ja, klar, das ist dann der Nachteil bei der ganzen Sache.
Du musst ein Produkt produzieren und dann nimmst du es wieder weg. Und, also es ist schon ein bisschen spooky, aber da wird es über die Jahre, ich erinnere mich an die alkoholfreien Biere, das war am Anfang, da muss ich jetzt an Gerd Knebel denken, der leider viel zu gestorben ist, mit dem Klausthaler. Und da ist ja auch so, wenn du heute teilweise Biere trinkst, dann denkst du manchmal, ist da jetzt Alkohol drin oder ist da, also das Geschmacksbild ist fast identisch und ich glaube, wir werden da hinkommen. Und ich habe unlängst auch im Fernsehen, gab es einen ganz tollen Bericht, gerade Weltmarktführer Entalkoholisierung, deutsche Firmen, Chemiker, Maschinenbauer, die da zusammenarbeiten. Und da war ein spanischer Produzent, der gesagt hat, es wird bei uns jetzt auch immer nachgefragt und der Spitzenprodukte nach Deutschland und die haben den begleitet und dann haben die praktisch aus seinen Proben dann mal gezeigt, was, und er fand das durchaus spannend und ist dann auch zum Vertragsabschluss gekommen und sowas. Auch für uns ein tolles Thema für die Industrie. Maschinenbau etc.
Da passiert wirklich im Moment ganz viel und du siehst es beim alkoholfreien Sekt, Schaumwein, da ist es ja schon so, da gibt es einen Marktanteil von 7%. Und man darf nicht vergessen, wir sind die größten Schaumweintrinker der Welt in Deutschland und von diesem großen, großen Markt sind bereits 7% entalkoholisiert. Das ist also schon enorm und beim Wein wird es ähnlich sein. Wenn man sehen, wie lange es dauert, aber wir sehen die Zuwachsraten, wie du gesagt hast, sind sehr deutlich. Ja, die Leute wollen halt ein erwachsenes Getränk. Das heißt, ich habe abends einen Empfang, ne, und dann stehe ich dann da mit meinem Wasser oder mit meinem Cola und bin so traurig, stehe daneben dabei, wenn alle anderen ein Glas Wein trinken oder ein Glas Sekt trinken. Und dann hast du wenigstens dieses Gefühl, ich habe ein erwachsenes Getränk, ich trinke keine Brause jetzt hier und kann mittrinken. Ne? Beispiel war vorletztes Jahr in Paris bei Olympischen Spielen. Letztes Jahr, 24. Und war abends dann im Deutschen Haus und da wurde groß gefeiert. Da kamen die Handballer und die haben ein bisschen getrunken, muss man schon sagen. Und ich musste noch mit dem Fahrrad zurück in meine Wohnung am Ende von Paris nachts und habe dann halt den ganzen Abend alkoholfreien Sekt getrunken. Ich glaube, ich habe 3 Flaschen alkoholfreien Sekt getrunken und war so dabei, war völlig integriert, ne? Und war nicht so der miese Peter, der dann steht mit seinem Glas Wasser. Und das war für mich so eine Öffnung für mich selbst, ne, was geht mit diesen Produkten.
Ja.
Ihr macht also jetzt wirklich sehr viele Aktionen. Da steht ja noch irgendwann die Frage im Raum, welchen Erfolg erzielt das denn? Wie messt ihr denn solche Erfolge und ob ihr eure Ziele erreicht? Wenn ich jetzt so ein Betrieb bin, ich habe ein Marketingbudget, das investiere ich und am Schluss merke ich, ich verkaufe mehr oder eben nicht. Das hat gewirkt. Wie messt ihr das denn?
Das ist halt eine der ganz großen Probleme. Ne? Ich glaube, Henry Ford hat das mal gesagt, ne? Dass er natürlich Marketing macht und er weiß, die Hälfte von seinen Geldern sind verschwendet, nur weiß er leider nicht, welche Hälfte verschwendet ist. Und das ist tatsächlich ein ganz großes Problem. Ne? Also wenn wir jetzt mal einen Auslandsmarkt nehmen, haben wir unser Büro in Dänemark geschlossen vor 3 oder 4 Jahren und seitdem steigt der Konsum an deutschen Weinen in Dänemark. Ne? Also das würde ja eigentlich sagen, wir haben eine ganz falsche Arbeit gemacht vorher. Aber
Gut, man kann auch sagen, ihr habt vorher so gute Arbeit gemacht, dass so es jetzt von alleine läuft.
Ich glaube auch tatsächlich,
das ist halt nicht messbar,
bilde ich mir ein, dass es so ist, aber es ist halt nicht messbar. Das ist ja so beim Wein, dass viel zu viele verschiedene Faktoren auf den Erfolg und Misserfolg einspielen. Guck nach USA, Trump erhöht die Zölle. Ja, oder Brasilien hat es früher immer gerne gemacht. Die haben ab und zu immer mal wieder die Zölle auf Wein drastisch erhöht. Dann bricht ja der Markt zusammen. Da kannst du dann als Marketingorganisation tun, was du willst. Mhm. Ist halt einfach schlecht. Ne? Oder es gibt schlechte Presse über Deutschland in einem Land. Warum auch immer was passiert ist. Und dann trinken die Leute weniger deutschen Wein.
Ja, wir hatten
da hast du keinen Einfluss darauf.
Denk an Glykol.
Mhm. Ja, was das ist ein sehr gutes Beispiel.
Katastrophe. Ja. Und es waren wenige, die das Thema kriminell betrieben haben, aber es hat die ganze Branche.
Die gesamte Branche.
Und nicht nur in Deutschland, Österreich etc. auch.
Genau. Ja, genauso. Ne? Also dann hast du halt viele andere Player, die auch Marketing machen. Gott sei Dank gibt es auch viele andere. Das heißt, der einzelne Betrieb, dann die Gebietsweinwerbung. Wir haben Verbände in Deutschland wie der VDP, Verband der Prädikatsweingüter oder Ecowin, die natürlich auch alle daran agieren. Beteiligt sind. Also ich würde nie sagen, der Export deutscher Weine ist nach Schweden um 20% gestiegen und das ist jetzt nur Erfolg des DWI. Es gibt so ein paar Erfolge, da kann ich schon sagen, es ist DWI. Spätburgunder aus Deutschland war vor 20 Jahren unbekannt. Das gab es einfach nicht. Und dann haben wir angefangen, ganz alleine, ohne dass es Produkte gibt, im Ausland deutschen Spätburgunder zu promoten. Und heute hat Spätburgunder ein sensationelles Image weltweit aus Deutschland.
Also und das im ist Ausland tatsächlich sogar besser als in Deutschland selbst. Ja. Ne? Also gerade die Engländer, die stehen ja total auf deutschen Spätburgunder. Ja.
Und das sehen wir auch in anderen Ländern. Ne? In den Monopolländern, also wo es Alkoholmonopol gibt, in Skandinavien, läuft Spätburgunder sehr, sehr gut. Und wir werden da ganz oben gehandelt. Und das ist jetzt was, wo wir uns wirklich auf die Schulter klopfen und sagen, das haben wir jetzt im DWI geschafft. Bei anderen Sachen ist es so, da muss ich immer auf die einzelne Maßnahme gucken. Ne? Ich mache eine Messe im Ausland, dann frage ich danach meine Aussteller, wie war es für euch? Hattet ihr die richtigen Kontakte? Hat es alles funktioniert? Erwartet ihr nach dieser Messe oder Präsentation einen Absatz von Wein? Habt ihr die richtigen Leute getroffen? Oder wenn wir Journalisten einladen, dann sehen wir natürlich, schreiben die Artikel, wie lang sind die Artikel, wie gut kommt der deutsche Wein weg in diesem Artikel. Also das kann man schon so ein bisschen sehen, ne, den Erfolg der Arbeit. Aber insgesamt an Zahlen, es ist schlicht und ergreifend unmöglich. Leider. Ich würde das gern messen können, was wir tun.
Klar, dein Chef würde wahrscheinlich, deine Chefin wahrscheinlich auch.
Ja. Würde auch ja einfach helfen, das besser zu planen, zu strukturieren.
Natürlich,
So, jetzt bist du ja so lange im Business und jetzt möchte ich mal so deine seherischen Kenntnisse. aus deiner Sicht, wo stehen wir denn im deutschen Weinbau in 10 Jahren?
Der deutsche Weinbau in 10 Jahren, ich glaube, er wird kleiner sein als heute. Also nicht der deutsche Weinbau, der Weinbau weltweit wird kleiner werden.
Sehe ich auch so.
Wir sehen einfach, dass, wir haben es ja schon gesagt, in den wichtigsten Konsumländern der Konsum zurückgeht, auch die Bevölkerung zum Teil ja mittlerweile schrumpft. In Japan, in China, in Deutschland. Mittlerweile, letztes Jahr ja auch wieder. Und das führt einfach dazu, dass wir weniger Weinberge brauchen. Das Thema entalkoholisiert wird einige Weinberge erhalten, die nicht verschwinden werden. Davon bin ich auch fest davon überzeugt. Das heißt, wir werden weniger Wein haben. Wir werden deutlich mehr entalkoholisierte Getränke haben. Wir werden wesentlich mehr Mischgetränke haben. Also die Palette wird sich enorm erweitern, wo mit Wein gespielt wird, mit Wein und mit Tee und mit Kräutern und mit allen anderen Mischmöglichkeiten.
Es wird Infusionen.
Das ist einfach so. Ne? Die Menschen wollen immer mehr Produkte, obwohl es eigentlich beim Weinbau tatsächlich wirklich genug gibt, auch jetzt schon, jedes Jahr hunderttausende Weine allein in Deutschland. Also es wird vielfältiger werden, es wird kleiner werden und ich glaube, es wird hochwertiger werden. Ich glaube, dass wir uns mit dem deutschen Wein absetzen müssen von anderen Ländern, wo man sehr günstig produzieren kann. Das kann man bei uns nicht und deshalb müssen wir einfach höherwertiger werden in Deutschland.
Qualität.
Ja, und das ist, da müssen wir hin und der Weg ist ja nun wirklich eingeschlagen, schon lange. Ne? Also wenn man das sieht im Ausland, als ich beim DWI angefangen habe, war deutscher Wein in England zum Beispiel der billigste Wein überhaupt, den es gab. Deutscher Wein war in den 90er Jahren in UK sweet, cheap, old fashioned.
Die Frauenmilch war das Ding damals noch.
Und das war völlig verschrien. Völlig verschrien, also ganz furchtbar. Also als ich beim DWI angefangen habe, ich war so geschockt. Ich komme ja aus einer Weinwelt in der Pfalz, wo die Welt war völlig in Ordnung. Und dann komme ich einfach zum ersten Mal nach England und höre dann, wie furchtbar schlecht deutscher Wein ist. Und
man muss aber fairerweise sagen, es wurde natürlich auch von den Konsumenten damals nachgefragt. Also die Frage nach lieblichen Weinen war ja deutlich höher, gerade in den Gebieten, wo man den Wein nicht so kannte, hat man dann eher auf Produkte, die halt ein bisschen restsüß waren.
Aber das Restsüße ist immer noch gefragt. Wir tun immer so, als wäre die Weinwelt trocken und müsste trocken sein. Das ist so eine Vorschrift. Ich weiß gar nicht, wo die herkommt. Das wäre völliger Unsinn.
Nein, ist gut,
ja, wenn Menschen gerne süßen Weine trinken, sollen die Menschen gerne süße Weine
und
trinken.
Und es wäre ja auch fatal, wenn gerade wir in Deutschland das nicht produzieren würden, weil wenn wir was können mit Riesling und unseren Lagen und unserem Klima, dann können wir solche Weine wie nirgendwo sonst auf der Welt produzieren.
Ja, das stimmt. Die
also wir haben das genau, was die Welt will. Wir haben, also Cabinet ist für mich das beste Beispiel, ne? Also ein Cabinet-Wein von der Mosel, vom Mittelrhein, der relativ wenig Alkohol hat, der Restsüße hat, sehr gefällig ist, aber durch die Säure eben auch so ein Balance hat, nicht so pappig süß ist.
Ja, aber trotzdem nicht nur süß, Grip sondern hat, Frucht hat und das ist so Ausdruck hat.
Und das ist genau, wir haben in China und so, wir sind ja China
ich
sehr erfolgreich.
Sagen, für den asiatischen Markt ist das top.
Nicht nur für, auch für Deutschland. Ich muss jetzt immer wieder sagen, wenn ich Weinproben mache, bei mir im Dorf mache ich jedes Jahr eine Weinprobe, ja, und am Ende gibt es die süßen Weine. Und dann lobe ich so die süßen Weine. Und da gibt es Leute, die sind total happy, dass mal einer sagt oder sie bestätigt darin, dass es vollkommen okay ist, süße Weine zu trinken. Die Leute haben ein richtig schlechtes Gewissen, im Restaurant einen süßen Wein zu bestellen. Meine Frau liebt Kerner Spätlese. Und wenn wir.
Ja, warum auch nicht?
Ja, das sagst du. Wenn wir zusammensitzen mit Leuten, ne, und gerade aus dem Weinbereich, aber auch ansonsten. Und dann wird meine Frau gefragt als Französin, ja, und Frau Schindler, was mögen Sie denn so? Was trinken Sie gerne? Ne? Und dann wird so erwartet, Champagne, Bourgogne, Bordeaux, ne? Und die sagt dann, keiner Spätlese. Dann ist Stille. Die Leute sind alle geschockt. Ja, wie kann man das zugeben, ne, dass man süße Weine trinkt?
Aber manchmal liegt das auch an den Produzenten, weil wir sind ja auch sehr viel unterwegs. Und wenn ich dann auf den Winzerhöfen bin und sowas und bin da in Kontakt und sage, sag mal, was sind eure Cash-Cow? Dann gucken die erstmal weg. Und oftmals ist es dann ein lieblicher Rotwein.
Ja,
ein
Dornfelder,
und das süßer wird aber, Dornfelder. Bitte schreiben Sie das nicht. Oder bitte sagen Sie das nicht. Der liebliche Rotwein, der läuft. Ja, warum
Why
denn?
Not? Ja, warum nicht? Ich kann das nicht verstehen.
Ich auch nicht.
Ja.
Es wird immer noch so getan, als wäre das ein Produkt, über das man nicht sprechen kann. Oder das eigene
Das ungeliebte Kind.
Ja.
Hat irgendwas falsch gemacht.
Ja.
Aber du hast gerade gesagt, du machst regelmäßig Weinproben. Und der René hat ja schon vorhin auch deine Moderatorqualitäten gelobt und hat mir auch mal so ein paar Anekdoten erzählt. Und bevor wir jetzt mal zu dem kommen, was du uns zum Trinken mitgebracht hast, hätte ich doch gerne noch so ein paar Anekdoten von dir. Stichwort Brasilien, Stichwort belgische Ravioli.
Hab ich zu viel vorher erzählt.
Belgische Ravioli fand ich.
Stichwort Brasilien. Das war, ich glaube, das ging darum, das war so einer der Tiefpunkte meiner Karriere. Das war in den 90er Jahren. Da habe ich eine Messebeteiligung mit deutschen Weinen in Brasilien organisiert, ohne Internet. Ohne E-Mail. Ich weiß heute nicht mehr, wie ich das gemacht habe. Es war so, wir hatten also da einen Stand gebaut auf dieser Messe und ich kam dann an in Brasilien und es war Chaos und Panik, weil der Messeveranstalter hatte seine Steuer nicht bezahlt beim brasilianischen Staat.
Ups.
Und der brasilianische Staat hat gesagt, okay, du kannst deine Weinmesse machen, aber die Weine von den Ausstellern aus dem Ausland, die kommen nicht durch den Zoll. Sorry, du musst erst deine Schulden bezahlen. Das heißt, wir hatten einen ganz tollen Stand, aber keine Weine. Alle, also auch die Spanier, auch die Italiener und so. Die Spanier hatten auch keinen Stand, der war auch nicht angekommen. Das heißt, das werde ich nie vergessen, der spanische Stand fand nicht statt. Das war eine Fläche und da stand in der Mitte ein Tisch und vier Stühle und die haben dann Karten gespielt während der Messe, weil sie nichts hatten, keinen Stand und keinen Wein. Bei uns war es dann so, es gab direkt vor der Messe einen Weinwettbewerb international und da hatten wir Weine hingeschickt nach Sao Paulo. Und dann habe ich dann am Tag vor der Messe jemand hingeschickt in dieses Hotel und habe gesagt, du bringst jetzt, oder ihr, es waren zwei, bringt jetzt alle angefangenen Flaschen deutsche Weine mit, die dort sind.
Ja.
Und wir haben dann alle Weine geholt und wir hatten am ersten Messetag als einer der wenigen Länder Wein. Es war zwar nicht der Wein, den wir wollten, aber wir hatten deutsche Weine, die wir ausschenken konnten. Und ich hatte natürlich auch mit dem deutschen Konsulat gesprochen und der Konsul hat sich dann persönlich eingeschaltet und ist dann am ersten Messetag mit so einem Pickup-Truck nach Santos gefahren, an den Hafen und kam dann so am späten Nachmittag zurück. Werde ich nie vergessen, es gab damals leider kein Handy. Ich werde es nie vergessen, der stand dann draußen mit so einem Pickup-Truck vor der Messehalle. Hinten waren die ganzen deutschen Weine drauf und er stand dann hinten drauf, total stolz, wie so ein Cowboy, weil er die
der
deutschen
weiße
Weine hatte.
Ritter.
Ja, genau. Ich weiß nicht, wie er sie ausgelöst hat, ich möchte es auch gar nicht wissen, wie er das gemacht hat. Aber dann hatten wir auch den Wein, den wir hatten. Ne? Aber da hast du natürlich, da geht ja dann schon ne, so ein bisschen.
Ja, aber das sind ja Storys, die vergisst man nicht.
Das
ist doch schön,
das
einfach
stimmt. Auch. Ja, aber ich brauche es nicht unbedingt.
Ja, natürlich. Aber heute kannst du doch auch wunderbar drüber lachen.
Das stimmt.
Oder? So,
und dann Belgien hast du noch
belgische
gesagt.
Belgische Ravioli, sag ich mal.
Ist, ja, es waren jetzt, ja.
Mit also, einer meiner Lieblingsgeschichten.
Ehrlich, das war, so in den Anfang der 2000er hatten wir eine Gruppe von, einen ganzen Bus voll Belgiern-Fachleuten. Es waren, glaube ich, Hotelfachschullehrer. Und mit denen sind wir in die Anbaugebiete gefahren und beim Ausladen abends am Hotel, dann war da eine Kiste Ravioli unten im Bus. Ne? Und da hat die Kollegin, die die Reise begleitet hat, die Uli, hat die dann gefragt, was ist das denn? Und dann haben die gesagt, ja, wir haben gehört, die deutsche Küche ist so schlecht, wir haben mal vorgesorgt.
Nein.
Also müsst ihr euch vorstellen, wie das Image, also ich habe ja
noch,
muss man mal sagen,
das Image. Fachleute, weißt
ja?
du? Das
ja, ja, Leute, die auch kennen.
Die sollten eigentlich wissen, ja, dass das wir ist eigentlich das, eine sehr, sehr gute Küche
nein,
haben.
Das sollten ganz viele wissen, aber das ist auch ein Riesenproblem für
was
uns.
Was ja viele gar nicht wissen, ist, dass Deutschland nach Frankreich das Land mit den meisten Sternen ist in der Gastronomie.
Mittlerweile, ja.
Ja, schon lange.
Aber wir haben ja da lange dran gearbeitet.
Ja, aber also ich meine, in keinem anderen Land gibt es, außer in Frankreich, gibt es so viel Sterne-Gastronomie wie in Deutschland. Ja,
aber das
also.
Weiß man eben nicht. Im Ausland, was die Leute im Ausland wissen, ist, wir sind Ingenieure, wir bauen Autos, wir machen Bier,
wir sind pünktlich,
wir sind gut im Fußball, wir sind pünktlich, wir sind, ja, und wir sind gründlich und ehrlich und strebsam, bla bla bla. Aber das hilft uns alles nicht für die Vermarktung von Wein. Mhm. Wein ist ein Spaßprodukt, ein Lifestyle-Produkt. Ne? Mhm. Und das traut man uns Deutschen ja nicht zu, dass wir auch mal feiern und Spaß haben. Ne? Und das da müssen wir auch dran arbeiten. Also nicht, das hilft uns halt leider nicht. Und was uns auch nicht hilft, diese Top-Gastronomie, die gibt's halt, die deutsche, gibt es nirgendwo auf der Welt. Es gibt in Mainz, es gibt in Deutschland, ich weiß es nicht mehr, ich habe es aufgeschrieben, aber es gibt in Mainz, Deutschland über 10.000 Pizzerien, die alle italienische Weine logischerweise verkaufen. Mhm. Es gibt auf der ganzen Welt nicht mal 12 deutsche Restaurants, die deutsche Weine präsentieren. Das ist ein riesen Nachteil für uns. Das Image Deutschlands hilft uns beim Wein leider gar nicht. Ist so weder das Positive noch das Negative leider.
Da müssen wir was ändern.
Ja, ja, ja. Aber das können wir nicht. Ne? Das
deswegen machen wir einen Podcast.
Das machen wir. Genau.
Liebe zur Heimat. Ja. So, aber das war jetzt schon ganz schön. Wir haben uns noch ein bisschen was überlegt, weil wenn wir jetzt Gäste haben, die so tief in der Materie drin stecken und um die auch so ein bisschen näher noch kennenzulernen oder vielleicht die eine oder andere zusätzliche Anekdote zu erzählen, haben wir nochmal drei Fragen. Ich fange an. An welchen großen Wein, den du mal getrunken hast, erinnerst du dich noch heute?
Also ein Wein, der ist mir ganz besonders, das ist aber die Geschichte außenrum, die mir in Erinnerung geblieben ist. Und zwar auch wieder 90er Jahre. Ich hatte eine Hammerzeit, eine lange Geschichte. Wir hatten...
Also vielleicht kann man aus einer...
Aber eine schöne Geschichte. Also ich mach's ganz kurz.
Ja,
wir hatten eine Anfrage, das war so im September, Oktober, von einer französischen Fernsehgesellschaft, von FR3. Die wollten die Eisweinlese filmen. Das war eine Sendung, wo es immer um ganz außergewöhnliche Geschichten geht aus der Welt. Und für die war die Eisweingeschichte ganz außergewöhnlich. Ich habe gesagt, okay, können wir machen. Aber wir wissen nicht, wann der gelesen wird. Das ist ein bisschen schwierig in der Planung für ein Filmteam. Und die haben gesagt, nee, es ist kein Problem. Sie stehen Gewehr bei Fuß in Paris und sobald die Lese losgeht, dann soll ich mich melden. Wir haben dann vorher eine Reise gemacht mit der Journalistin Flore Darfeuille. Und mit Flore haben wir 12 Weingüter besucht an 3 Tagen. Und die alle, also ich habe vorher einen riesen einen Fax geschickt an 1000 Betriebe, einen Rundfax, das gab es damals, und habe gefragt, wer kann Französisch und wer liest Eiswein. Und da hatte ich dann eine Auswahl und wir haben 12 Betriebe besucht. Das war wie so ein Casting. Und Flore ist dann zurückgefahren und hat gesagt, ich möchte drehen am liebsten bei dem oder bei dem oder bei dem. Und der eine Betrieb war Egon Müller von aus dem Anbaugebiet Mosel.
Was für eine Überraschung.
Ja, ja, und da waren wir eben und der alte Herr Müller, der war damals, keine Ahnung, 75, 80 Jahre alt, war wirklich so ein unfassbar eloquenter Grand Seigneur.
Ist mir gerade auch eingefallen.
Ein so beeindruckender Mensch und das ganze Weingut unheimlich beeindruckend. Und wir waren dann bei ihm und ich werde es auch nicht vergessen, wir saßen in der Bibliothek, in der Alkove, er saß auf dem Stuhl und Flore saß dann ihm zu Füßen mit ihrem Notizblock und hat dann mitgeschrieben, was er sagt. Und das war die erste Wahl, was sie drehen wollten. Und er hat uns dann einen damals Kabinett, der war 12 oder 13 Jahre alt, von 1983 präsentiert. Und das hat mich umgehauen, weil der Wein war so, als wäre er gerade gelesen worden. Und es war ein Anführungsstrichen ein einfacher Kabinettwein. Das war für mich so ein Eye-Opener, was man mit deutschen Wein machen kann. Also da erinnere ich mich sehr gerne dran.
wurde dann noch eine lange Geschichte dann mit Flore d'Arfeuille. Die sind dann einmal gekommen und es gab gar keine Eisweinlese. Es wurde nicht kalt nachts, dann mussten sie wieder nach Paris zurück. Und am 27. Dezember, an meinem Geburtstag, kam dann, wurde Eiswein gelesen. Aber da waren sie nicht schnell genug aus Paris. Ich habe dann ein Filmteam organisiert hier in Wiesbaden. Mit denen bin ich dann an die Mosel gefahren, habe dann mit denen gedreht bei Egon Müller. Und am nächsten Tag kamen dann die Franzosen mit dem Filmteam. Da haben wir dann nochmal eine Nacht gedreht dann. Und das wurde dann über FR3 ausgestrahlt und dann über die internationalen französischen Fernsehsender. Und wir waren Jahre später in China auf einer Messe und da hatten wir unglaublich viele Leute, die zu uns an Stand kamen und Eiswein wollten. Mhm. Und wir haben dann rausgefunden, das war aufgrund dieses Beitrages.
Hat französische gewirkt.
Fernsehen. Ja, es hat echt gewirkt.
So, Schnellraterunde. Schnellraterunde war jetzt relativ lang, aber tolle Geschichte. Danke,
Steffen. Auf jeden Fall. Deine Lieblingsrebsorte, hast du bestimmt eine?
Das wechselt ehrlich gesagt relativ häufig. Im Moment hätte ich jetzt gesagt, beim trockenen Weißwein Silvaner, finde ich total cool. Also wirklich tolle Rebsorte.
Wir auch.
Ja, wirklich, das für die moderne Küche, es gibt keine bessere Rebsorte. Für die moderne, vegane, vegetarische, kräuterbetonte Küche als Gemüse und so weiter, als Silvaner. Wir haben immer gesagt, Spargel und isst gleich Silvaner. Mhm. Problem heute ist, dass die Leute denken, Silvaner passt nur zu Spargel, was natürlich Unsinn ist.
Ja.
Gut, also Silvaner ist im Moment beim Trocken, beim Lieblichen ist es Rieslaner tatsächlich, finde ich ganz toll, edelsüß, wurde ich noch nie enttäuscht. Mhm. Und ich bin jetzt hier in der Nische und beim Rotwein ist es Frühburgunder. Das hat eine ganz tolle Rebsorte.
Ja, super.
Ja, wenn es ihn noch lange geben wird, das ist ja wirklich problematisch. Aber das ist ein anderes Thema, das machen wir mal. Vielleicht Frühburgunder ist ein tolles Thema.
Es ist halt so, im Winzer, der Frühburgunder macht, der will das. Der macht es nicht für seine Kunden, der macht es, weil er das will. Mhm. Und so gut ist er dann auch immer. Also so meine Überzeugung.
So, jetzt bist du ja über 30 Jahre um die Welt geflogen. Nichtsdestotrotz kann ich dir die Frage ersparen, welche Weinbauregion würdest du vielleicht gerne nochmal besuchen, wo du noch nicht warst?
Wo ich noch gar nicht war.
Also es gibt weltweit
so viele, wo ich noch nicht war.
Es gibt ja weltweit Weinbauregionen, zum Beispiel Japan, die haben ja auch eine. Mhm. So, wo gab es mal eine Filmserie, wo ich auch in Indien, Vietnam und sowas.
Thailand, dachte, überall.
So, und gibt es da etwas, wo du sagst, da wollte ich schon immer mal hin? Niagara Falls zum Beispiel.
Eigentlich
ich
bin ja auch in alle.
Nepal.
Gesagt. Alle.
Nepal gibt es auch.
Nepal gibt es zumindest mal Weingüter.
Ich würde gar nicht so exotisch. Also ich würde gerne, ich war einmal in Neuseeland, aber da war ich nicht für den Wein. Da würde ich gerne nochmal hin, weil es einfach unfassbar, schön ist. Ne? Und Chile fand ich total interessant. Aber ich war in Kalifornien, war ich schon. Aber es gibt so viele, also die Weinbauregionen sind eigentlich immer oder fast immer sehr schön.
Wo gutes und das, Getränk ist.
Und das Essen ist meistens sehr gut. Und auch so das Lebensgefühl der Menschen, finde ich, ist immer sehr angenehm in der Weinbauregion. Also da könnte ich mich gar nicht festlegen. Auch die Schweiz, das ist auch spektakulär da am Genfer See, was da war. Da
der Wallis auch, ne?
Also da kannst wirklich, egal wo du hinfährst, Wein ist immer
also
immer
Leute, wer Reise Lust hat. Wert.
Aber erstmal, ne, bevor man das macht, bitte erstmal die deutschen Anbaugebiete.
Wir haben 13 schöne Anbaugebiete mit ganz tollen Landschaften.
Spektakulär.
Kulinarischen Angeboten. Mhm. Also
und wenn man darüber, weil du hattest es vorhin ja ganz kurz auch angesprochen, dass ihr auch Seminare und so anbietet. Ja. Also wer da mehr wissen will, der wird auch bei euch da immer fündig. Ne?
Ja,
der
und kann unsere sich Webseite da auch schön ist auch super. Ja, genau.
Nee, aber auch mit auch diesen Seminaren, wenn man da mal mehr wissen will, dann kann man mal gucken, so anerkannter Berater Deutscher Wein und so. Da lernt man ja auch ganz viel über die Anbaugebiete und über das Weinmachen. Also ist das auch immer ein total spannendes Angebot, was ihr habt. Ne?
Das ist richtig. Aber das ist ja die Theorie. Das Beste ist immer in die Anbaugebiete mit dem Winzer reden. Ich finde, das ist immer das Beste, was man machen kann.
Auf jeden Fall. Kennenlernen, Landschaften.
Das ist ja das Schöne an dem Thema, dass man sich das ertrinken kann.
Und erreisen.
Ertrinken.
Es gab ja mal Landschaften schmecken.
Ja,
so.
Genau.
So, wie soll es anders sein? Der Steffen hat uns natürlich auch was mitgebracht. Heute hat er uns mal da Auswahl von diversen Schorlen mitgebracht, alles von einem Label, die ganz lustige Namen auch tragen, also Wilde Maja, Hugo, Rosi oder Susi, wobei es da auch eine Variante gibt, die zahme Susi und den zahmen Hugo. Mhm. Zu eurem Verständnis, ihr könnt es ja jetzt nicht sehen, das ist ein 0,33 Longneck Bottles und ich sag mal so, saugutes Marketing, weil auf jedem Etikett ist ein präsenten Wildschweinkopf drauf. Ja,
ist eine Sau, genau.
Ist eine Sau.
Ja, was hat es denn damit auf sich mit diesem Getränk? Woher kommt das?
Ja, also es ist so, ihr habt ja gesagt, ich soll was mitbringen, ne? Ich denke so, der erste Impuls ist ja, da nehme ich jetzt was, ich will ja ein bisschen angeben, ne? So ein bisschen zeigen, wie toll ich bin. Und ich nehme jetzt so die erste Lage, was ganz Tolles oder was 35 Jahre gereift ist oder so.
Und dann dachte ich, nee, ich nehme was mit, was eine jüngere Zielgruppe anspricht. Weil genau da haben wir, ist einer der Probleme, die wir haben, dass junge Menschen, wenn die so in ihrem ganzen normalen Leben, findet Wein in der Regel nicht statt, weil Wein ist zu kompliziert. Ne? Die würden gern dann was trinken, wenn sie auf ein Festival gehen zum Beispiel, ne? Oder zum Picknick, oder was auch immer sie tun. Sie fahren an See und beim Wein hast du das Problem, du brauchst dann einen Korkenzieher, ne? Oder überhaupt was zum Öffnen der Flasche. Du hast eine Flasche, was schon mal problematisch ist an sich. Dann brauchst du ein Glas und so weiter. Und ich finde, unsere Branche hat sich da noch nicht genug bewegt. Also ich finde, wir brauchen viel mehr Getränke, die Menschen, die jungen, gerade die jüngeren Menschen, ich rede jetzt von 25, 30, in ihrem Leben abholen. Ja, also diese, das heißt,
Ready-to-Drink-Geschichte.
Genau, wir so müssen die Leute nicht davon überzeugen, dass sie den Wein, wer so kennen, wer immer haben, dass sie den irgendwann mal trinken und vielleicht kommen sie nie dazu, weil das sie eher abschreckt, sondern dass wir sie auch von den Bezeichnungen her, von der Ausstattung her, dass ihnen das bieten, was in ihr Lebensumfeld passt. Wir brauchen viel mehr Wein in Dosen zum Beispiel. Und deshalb habe ich was mitgebracht, was ich für ein Trendprodukt halte, was wirklich viel Chancen hat. Und das ist eben Brause oder Weinschorle und Weinmischgetränke. Und ich finde, das Produkt sieht schon mal extrem toll aus. Ich finde das Konzept dahinter ganz toll mit diesen, die wilde Susi und die zahme Susi. Das versteht man sofort, dass das eine Alkohol hat und das andere nicht. Die Ausstattung ist echt modern und trendig.
Vegan steht drauf. Das ja, ist natürlich,
es gibt natürlich auch eine Variante, genau, für manche, die sind vegan. Wir haben jetzt gerade einen aufgemacht, der ist mit Maracuja versetzt, schmeckt total lecker. Ja, also kann man nicht anders sagen. Hat jetzt, glaube ich, 8% Alkohol. Ja, und ich finde auch einfach eine abgepackte Schorle in der Flasche, in der Dose, das liebe ich im Sommer. Ne? Also ich mache halt im Sommer dann nicht eine Flasche Wasser auf, eine Flasche Wein, sondern ich kaufe mir tatsächlich dann so auch 0,33 eine Dose Schorle oder eine kleine Fläschchen Schorle. In meinem Kühlschrank ist immer eine Flasche Bier, eine Flasche oder mehrere, eine Flasche ohne Alkohol und Schorle im Sommer. Mhm. Ne? Also Wein natürlich sowieso. Mhm. Aber das sind so die meine Getränke. Ne? Und ich habe jetzt gerade gelesen letzte Woche, es gibt also den Zebra-Drinker, der wechselt nämlich immer zwischen den verschiedenen Kategorien. Da trinkt man Alkohol und trinkt man keinen Alkohol. Mhm. Das ist der Zebra-Trinker. Mhm. Und da bin ich das beste Beispiel dafür. Und da gehört auch für mich dann so eine Schorle, so wie das hier dazu. Ich finde das einfach ein tolles Getränk, gerade im Sommer, gut gekühlt.
Ja, und ich
gibt's nichts Besseres, weil man hat halt so ein bisschen Geschmack und aber es ist jetzt nicht jetzt so.
Die alkoholfreie Variante, schmeckt auch sehr lecker, sehr zitronisch, sehr frisch. Wenn du das jetzt im Sommer dir anguckst und wenn da so ein bisschen die Perlen dann gekühlt runterlaufen, ist auch ein tolles Produkt. Also schmeckt mir sehr gut.
Ja. Und also wie gesagt, das ist, und davon machen wir noch nicht genug. Ich finde, wir müssen die jungen Menschen nicht abschrecken mit unseren ganzen, weißt du, ich habe letztes Jahr kam in den USA ein Buch raus, das heißt How to Read a Wine Label. Also wie lese ich ein Weinetikett? Und da dachte ich, das ist doch furchtbar, wenn du ein Buch lesen musst, bevor du überhaupt erstmal ein Weinetikett verstehst. Ja. Ich habe noch nie ein Buch gesehen, How to Read a Beer Label oder How to Read a Whiskey Label. Mhm. Das haben wir nur beim Wein und wir machen es den Konsumenten echt nicht einfach.
Wobei ich jetzt da mal schon ein bisschen die Lanze für den deutschen Wein brechen muss, weil so schlimm ist es jetzt auf den deutschen Etiketten nicht. Da steht halt in
das
der Regel
ist viel besser geworden. Das stimmt.
Die Rebsorte drauf, dann hat man schon mal eine Orientierung und ganz ehrlich, alles andere ist so wichtig nicht. Da müssen wir noch wissen, ob es trocken ist oder eben nicht. Und alles andere, ob das jetzt Rheinhessen oder nahe ist, ist
und die
für den ersten Moment ja jetzt erstmal zweitrangig.
Ja, genau. Ich denke immer,
bei so einem Produkt ja sowieso.
Ja,
also das ist ja dem Wein egal, jetzt, ob der von der Nahe voll falsch oder sonst woher ist.
Wir haben Marktforschung gemacht bei jungen Menschen letztes Jahr, ne? Jüngeren Menschen letztes Jahr. Und denen war sogar egal, aus welchem Land der Wein kommt. Das war dann vollkommen egal.
Ja, klar.
Die Marke ist es dann. Und das Versprechen, was die Flasche dir verspricht, wenn du es anguckst, ne, das ist einmal das Optische und einmal, was da draufsteht. Das ist entscheidend. Und das ist hier bei dem hier mit der Sau drauf, da guckst du hin mit dem Namen. Das sieht total attraktiv aus. Das ist sehr gut gelungen.
Also
müssen wir hin.
Ihr findet es unter anderem im Lebensmitteleinzelhandel und
auch bei der auch deshalb. Also der ist jetzt, was ich jetzt hier habe, ist von Geile Weine. Das ist eine Online-Weinhandlung und das ist deren eigene Marke.
Sitz in Mainz, genau. Das mag. Gibt es wahrscheinlich noch ganz viele, die ähnliche Produkte auch
Gott
haben
sei Dank.
Und sowas.
Gott sei Dank.
Aber du hast gesagt, die gehen damit auch jetzt nicht nur über ihre Webseite zu beziehen, sondern
die wollen auch in den normalen Handel, weil es halt sehr 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 gut läuft. Nur da sieht man, wenn man das ein gutes Produkt hat, ne, wie das hier. Und Schorle ist ein Zukunftsprodukt, bin ich fest davon überzeugt. Ja, wir müssen das einfach groß machen. Meine französische Familie von meiner Frau, die waren völlig geschockt, dass man Wein mit Wasser vermischen kann. Mittlerweile finden sie es total cool im Sommer.
Ja, da können wir noch ein bisschen grenzübergreifende Marketinghilfe geben. Ne? Genau, dass wir auch Sachen können. Ja, René, ich finde, das war jetzt ein ziemlich spannender und informativer Einstieg in unsere erste Staffel von unserem Wein-Podcast. Ich fand es extrem unterhaltsam und auch spannend, für mich auch. Persönlich?
Ich finde sowieso, der Steffen, der hat große
Talkmaster-Qualität. Hatten wir ja schon, genau.
Wusstest du, dass er privat als Quizmaster für die Volkshochschule Mainz-Bingen tätig ist und Raterunden in Rheinhessen anbietet? Also ich kann dir nur sagen, es ist ein Erlebnis. Da könnte ich,
danke für die Werbung.
Da könnte ich, ja, könnte ich 10 Minuten jetzt referieren, aber
ja. Ja, das hast du mir ja schon erzählt und wir haben ja schon drüber gelacht, dass das ZDF vielleicht nicht unbedingt zu den Kaulitz-Brüdern hätte greifen müssen, sondern vor Ort jemanden gab.
Ja, ich finde auch, der Sender in der Landeshauptstadt, da hättest du wunderbar Show und Weinbau besser verknüpfen können. Aber jetzt hören wir auf vom Kokolores.
Genau.
Ja, liebe Hörer, liebe Hörerinnen, ihr habt es gehört. Wir brauchen hier mal ein kleines Plädoyer für den deutschen Wein. Die Zahlen sind leider aktuell ein bisschen rückgängig, aber wir haben ein tolles Produkt und jedes Produkt aus der heimischen Landwirtschaft, das finanziert auch unsere Bauern, unsere Landwirte, egal wen, ist nachhaltiger als zu importieren. Es erhält unsere Kulturlandschaft, ganz wichtiges Thema auch, gerade im Weinbau. Und es schafft einfach auch Mehrwerte für alle.
Ja, und ich finde es gut, dass du es jetzt nicht nur auf den Weinbau kapriziert hast, sondern auch gesagt hast, bei Gemüse- und Fleischprodukten ist immer gut, wenn man erstmal vor Ort schaut. Da geht es ja auch so ein bisschen um Naturschutz und Tierwohl und um die Familien, die sich ernähren wollen. Und wenn ich mir das so ein bisschen anschaue, wie, wo, was produziert wird, ist es einfach immer gut. Weil dann kann ich mit den Leuten auch in Kontakt treten, mit den Produzenten. Also immer besser.
Tja, René, was hätte ich da jetzt besser sagen sollen? Hast du gut gesagt?
Ja, danke.
Bin ich ganz bei dir. Und ja, das heißt, wir sind am Ende unserer ersten Folge. Und hoffen, es hat allen Spaß gemacht, so wie uns. Und freuen uns, wenn an nächster Woche an gleicher Stelle
gleiche
wir uns wieder hören, gleiche Welle und wir uns wieder hören. Wir haben ein tolles Thema, Aufsteiger im Mittelrhein. Weingut Fetz, Christian Muders ist zu Gast und das Weingut liegt direkt um die Ecke von der Lorelei. Wird auf jeden Fall auch eine spannende Geschichte.
Ja, super voll. Typ. Ja. Also, uns hat sehr viel Spaß gemacht.
Mir Steffen, auch.
Sehr gut, dass du da warst. Ja, hat richtig danke. Spaß gemacht.
Auf Christine, jeden Fall.
Wir hatten auch, ich glaube, ihr habt es gehört. Und wenn ihr uns kontaktieren wollt, dann könnt ihr das machen unter podcast@rhein-zeitung.net.
Einfach eure Fragen schicken, eure Vorschläge schicken. Wir freuen uns, von euch zu hören.
Wir hoffen, dass ihr so viel Spaß hattet, wie wir ihn hatten. Und wir hören uns.
Bis dann.
Wir hören uns. Ciao.
Kork und Schraube. Der RZ-Wein-Podcast. Mehr Infos auf rheinzeitung.de.